ARD. Contentwarnung. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast wahre Verbrechen und Kriminalfälle thematisiert und Schilderungen von Gewalt und Sex enthält. Das kann für einige von euch belastend sein. Dieser Podcast ist auf keinen Fall für Kinderohren geeignet.
Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht. Ein Podcast von Bayern 3.
Niklas erklärt: Ja, Herr Richter, am 22. August bin ich tatsächlich zu schnell gefahren, aber es war ein Notfall. Während der Autofahrt habe ich von jetzt auf gleich unfassbare Magenkrämpfe bekommen und habe schon gemerkt, dass ich gleich dringend auf die Toilette muss. Ich wollte unbedingt noch ein Klo erreichen und habe deshalb aufs Gas gedrückt.
Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
Und damit hello, hello, hello. Schön, dass ihr wieder bei uns seid in der ARD-Audiothek-App oder wo ihr uns auch sonst gerade hört. Und weil es hier gerade schon die Rede von einem Notfall war, hatten wir hier auch gerade. Alex hat mir Wasser eingeschenkt und hat hier gerade alles schön verschüttet. Das mögen die Techniker immer besonders gern.
Ja, und seither geht Jackies Mikrofon auch nur noch eingeschränkt, was mir natürlich sehr zu Pass kommt.
Genau. Also wenn ihr mich zwischendrin mal nicht mehr hört, ja, das ist alles auf Alex Mist gewachsen. Alex, wir haben eine sehr lustige Nachricht bekommen von Nicole, die schreibt: Großes Kompliment an eurem Podcast. Ich suchte ihn so durch und habe den ganzen Tag den Stöpsel im Ohr. Nach der zweiten Folge ist mir aber aufgefallen, wie oft der Alex wohl gleich, letzten Endes und dennoch sagt. Also habe ich angefangen, für jedes Wort eine Münze in eine Spardose zu werfen. Hat sich gelohnt. Und dazu ein Bild von ihrer Sparbüchse, die wirklich sehr gut gefüllt ist.
Also erstmal will ich das hier an dieser Stelle gleich mal bestreiten. Und im Übrigen würde es ja noch nicht mal wohl gleich, sondern gleichwohl heißen.
Hast du wohl immer falsch gesagt.
Oder wenn gleich. Aber, liebe Jacqui, dann werde ich mir diese Kritik zu Herzen nehmen und künftig dermaßen variieren und mich fortan so gewählt ausdrücken, wie zum Beispiel nichtsdestominder oder obschon. Letzteres sagen Juristen nämlich sehr gerne.
Es ist lustig, du variierst aber auch immer, weil du hast ganz oft in vielen Folgen auch tatsächlich gesagt.
Das sage ich gar nicht mehr.
Nee, das habe ich jetzt irgendwie übernommen. Ja. Hast du es gemerkt? Auf Tour irgendwann kam Alex zu mir und meinte, also Schacki, du sagst irgendwie super oft tatsächlich. Und ich gesagt, ja, ich hänge zu viel mit dir ab.
Das soll ja auch ein Zeichen tiefgreifender Liebe sein, wenn man dann schon das Vokabular des Partners übernimmt.
Die Wunschvorstellung des Dr. Alexander Stevens. Ach schön, da freue ich mich doch schon gleich wieder auf unsere nächste Tour. Wir sind ja mit neuen Fällen unterwegs. Ab Oktober geht's wieder los. Da sind wir in ganz Deutschland, wir sind auch in der Schweiz und in Österreich. Checkt das mal aus. Alle Termine findet ihr auf bayern3.de. Lass uns zu unserem heutigen Fall kommen. Und eins kann ich jetzt schon mal spoilern. Das ist wieder so ein Fall aus der Kategorie, nee, das kann nicht sein. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Und es ist vor allem ein Fall aus der Kategorie, Gott sei Dank war bei diesem Fall ich nicht persönlich anwesend.
Ah, ja, es wird ein bisschen eklig. Können wir das so stehen lassen? Wie immer haben wir Namen und Details verändert, um die Beteiligten zu schützen.
Es ist ein ganz normaler Arbeitstag bei Gericht. Richter Wiedemann muss sich heute hauptsächlich mit Verkehrssündern beschäftigen. Geschwindigkeitsüberschreitungen, Parksünder, Rotlichtverstöße. Wiedemanns erster Fall. Ein Mann ist geblitzt worden, satte 30 km/h zu schnell. Der Fall scheint eindeutig. Der Typ ist auf dem Foto sehr gut zu erkennen. Das Radarmessgerät gehört zu den zuverlässigsten seiner Art. Und einen Zeugen gibt es auch noch. Trotzdem hat der Raser gegen den zugestellten Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt. Na, da bin ich gespannt auf die Erklärung, denkt sich Richter Wiedemann. In seinen vielen Jahren als Richter hat er schließlich schon die absurdesten Ausreden gehört. Oft haben die sich durch ein paar Nachfragen schnell erledigt. Als dann ein braungebrannter Mann im teuren Anzug mit gegelten Haaren und einer edlen Markentasche den Gerichtssaal betritt, muss Richter Wiedemann fast schmunzeln. Was für ein Klischee. Aber der Mann, Niklas, bestreitet die Vorwürfe erst gar nicht. Er versucht weder sich auf einen Messfehler der Radarfalle zu berufen, noch behauptet er, nicht der Fahrer zu sein. Die Klassiker unter den Ausreden der meisten Verkehrssünder. Niklas erklärt,
Ja, Herr Richter. Am 22. August bin ich tatsächlich zu schnell gefahren. Aber es war ein Notfall. Während der Autofahrt habe ich von jetzt auf gleich unfassbare Magenkrämpfe bekommen und habe schon gemerkt, dass ich gleich dringend auf die Toilette muss. Ich wollte unbedingt noch ein Klo erreichen und habe deshalb aufs Gas gedrückt. Auch das kommt hin und wieder vor, dass der ein oder andere einen sogenannten rechtfertigenden Notstand schildert. Der Ehemann, der schnell zu seiner schwangeren Frau ins Krankenhaus musste, oder der Geschäftsmann, der sonst zu spät zum Deal seines Lebens gekommen wäre. Alles keine Gründe, sich nicht an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Aber dass jemand Gas gegeben hat, weil er so dringend aufs Klo musste, das hatte Richter Wiedemann bisher auch noch nicht als Entschuldigung für eine Geschwindigkeitsübertretung gehört.
Was war deine beste Ausrede bisher?
Nee, lenk nicht so billig ab. Wir wollen noch mal genauestens und akribisch darauf eingehen, wie oft du, wenn wir beide auf Tour sind, aufs Klo musst.
Ja, das stimmt. Also wärst du jetzt Polizist, dann würdest du mir das auch abkaufen, weil du mich kennst, ne? Ja, es ist wirklich, ich weiß nicht, ich habe einfach eine ganz schwache Blase. Und ich finde das krasse, du sitzt ja 8 Stunden lang im Auto und musst nie aufs Klo, auch wenn wir eine Pause machen. Also ich gehe dann immer vorsichtshalber.
Weißt du, was mein Geheimnis ist? Weniger trinken.
Ja, super. Toll. Sehr gesund. Ein besser Leben-Tipp von Dr. Alexander Stevens. Aber Wahnsinn finde ich auch, was sich Richter und Richterinnen dann so anhören müssen. Ne? Also sorry, ich musste ganz, ganz dringend auf die Toilette und deswegen bin ich so schnell gefahren.
Ja, wart's ab, Schatz.
Ja, lasst uns mal hören, wie es weitergeht in unserer Geschichte.
Und haben Sie es dann rechtzeitig nach Hause aufs Klo geschafft? Fragt Richter Wiedemann Niklas mit leicht sarkastischem Unterton, denn seine Frage ist eine Fangfrage. Antwortet Niklas darauf mit Ja, wäre es dahin mit seinem Rechtfertigungsgrund. Wenn es wirklich so dringend gewesen wäre, hätte er schließlich das nächstgelegene Klo ansteuern müssen. Und zufälligerweise liegt nur 2 Kilometer hinter der Blitzermessung ein Parkplatz mit Toiletten. Doch was jetzt kommt, damit hätte selbst der erfahrene Richter nicht gerechnet. Nein, Herr Richter, antwortet Niklas, ich habe es leider noch nicht mal bis zum nächsten Parkplatz geschafft. Ich musste abrupt am Straßenrand anhalten und dann dort, direkt neben dem Seitenstreifen der Autobahn, meine Notdurft verrichten. Niklas macht eine kurze Pause, dann greift er in seine mitgebrachte Tasche und holt ein Einmachglas mit einer bräunlichen Flüssigkeit hervor. Sieht ziemlich ekelhaft aus. Richter Wiedemann ist irritiert. Niklas geht zum Richter und öffnet das Glas. Noch ekliger als der Anblick ist der bestialische Gestank, der sich jetzt ausbreitet. Richter Wiedemann kämpft gegen die Übelkeit an. Der Gestank lässt keinen Zweifel zu. Dieses Glas, das Niklas ihm dahin hält, ist gefüllt mit, vornehm ausgedrückt, Exkrementen.
Und es tut mir so leid, ich wollte vorhin eigentlich noch sagen, wenn ihr gerade am Frühstückstisch sitzt, ja, oder euch gerade eine Leberkassemmel reinhaut, dann unterbrecht mal kurz das Essen. Wie ekelhaft ist das denn? Wie kommt man auf die Idee, ein Glas mit seinem eigenen Durchfall mit ins Gericht zu bringen?
Ja, und jetzt wisst ihr auch alle, warum ich so froh darüber bin, dass ich nicht der Verteidiger in diesem Fall war.
Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch eine Szene, die gibt es doch so gut wie nie in einem Gerichtssaal, oder? Wie hat der Richter reagiert?
Ja, das kann ich dir sagen. Der hat erstmal einen Satz nach hinten gemacht, aber ich kann auch eins verraten, recht lange ging die Gerichtsverhandlung im Anschluss auch nicht mehr.
Also ich verstehe ja schon mal überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommt, in ein Einmachglas reinzumachen neben seinem Auto, damit man das als Beweismittel hat. Aber viel wichtigere Frage, wie kriegt man sowas denn einfach ins Gericht rein? Also das muss man doch auch irgendwie anmelden, dass man dann ein spezielles Beweismittel mit dabei hat, oder?
Also angemeldet war das sicher nicht. Und wir wissen ja nicht, ob er wirklich in dieses Einmachglas hineingemacht hat oder ob er nicht im Nachgang nochmal zurück zum Tatort, will ich es mal nennen, gefahren ist, um dann dort die Beweissicherung zu betreiben mit dem Einmachglas. Das blieb leider offen. Ja, und um auf deine Frage noch zu antworten, klar gibt es bei den meisten Gerichten Einlasskontrollen, aber eben nicht bei jedem Gericht.
Okay, also Niklas hat dieses widerliche Einmachglas mit in den Gerichtssaal genommen und wollte sich damit rausreden, sozusagen ein Beweismittel dafür, dass er an dem Tag solche Magenprobleme hatte, dass er deshalb zu schnell gefahren ist. Wie viel zu schnell war er denn?
30 km/h, also schon ordentlich zu schnell.
Heißt, welche Strafe droht ihm da?
Das kann ich dir ganz genau sagen. Das wären nämlich 178,50 Euro Bußgeld plus ein Punkt plus ein Monat Fahrverbot.
Ja, da kann man schon mal in einem Einwegglas seinen Durchfall mitnehmen, um das zu vermeiden. Mal angenommen, das, was Niklas da sagt, stimmt, er hatte diese Magenprobleme. Gilt sowas denn grundsätzlich als Notfall?
Ja, du sprichst eigentlich dann schon das richtige Wort an, grundsätzlich. Ja, du weißt ja, die Standardantwort eines Juristen lautet ganz gerne, kommt drauf an. Und so ist es natürlich auch in diesem Fall. Natürlich gibt es auch im Straßenverkehrsrecht einen rechtfertigen Notstand. Wir kennen ja schon einige Rechtfertigungsgründe, zum Beispiel aus unserer Halloween-Folge oder aber auch im Zusammenhang mit unserem Special Q&A zur Notwehr. Und im Straßenverkehr verhält es sich relativ ähnlich, nur dass da, ich sage jetzt mal, die Gründe, die einen Notfall zulassen, ein bisschen weiter gefasst sind als im Strafrecht. Denn im Ordnungswidrigkeitengesetz heißt es, wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum und jetzt kommt's oder ein anderes Rechtsgut eine Handlung begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig. Wobei, und jetzt kommt natürlich die Einschränkung, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, also insbesondere der betroffenen Rechtsgüter, also in die ich eingreife durch meine Handlung, und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse, das eigene berechtigte Interesse wesentlich überwiegt. So, das ist der juristische Text dazu. Und jetzt können wir das gerne zusammen aufdröseln.
Bitte.
Du brauchst als allererstes eine Gefahr für ein Rechtsgut. Und das ist nicht abschließend geregelt, welches Rechtsgut, anders als jetzt zum Beispiel beim rechtfertigenden Notstand im Strafrecht. Hier kann es wirklich jedes rechtlich anerkannte Interesse sein. Da gab es sogar schon Entscheidungen, wenn es zum Beispiel um die Aufrechterhaltung der Produktion oder der Sicherung des Betriebes und der Erhaltung von Arbeitsplätzen ging. Also da sieht man schon, es muss jetzt nicht unbedingt der Schwerstkranke sein, der sich jetzt selbst ins Krankenhaus befördern will. Natürlich braucht man auch hier wieder, wir haben es schon gehört, eine gegenwärtige Gefahr. Also du kannst nicht sagen, ach, in 2 Wochen, da glaube ich, entbindet meine Frau, also drücke ich jetzt schon mal auf die Tube. Funktioniert nicht. Und dann darf diese Gefahr für das Rechtsgut, wegen dem du quasi in unserem Fall die Geschwindigkeit überschreitest, nicht anders abwendbar gewesen sein, als in unserem Fall zu schnell zu fahren. Und das kennen ja unsere aufmerksamen True-Crime-Hörerinnen und Hörer ja bereits aus unserer Notwehrfolge, denn da verhält es sich ähnlich. Die Notstandshandlung muss nämlich geeignet und notwendig sein, also sprich das relativ mildeste Mittel, um die Gefahr abzuwenden. Und da gibt es jetzt wirklich sehr interessante Rechtsprechung dazu. Denn du musst nicht nur das mildeste Mittel wählen, also wenn es mehrere Möglichkeiten gäbe, diese Gefahr abzuwenden, also jetzt in unserem Fall schnell aufs Klo zu müssen, außer die Geschwindigkeit zu überschreiten und das ein milderes Mittel wäre, müsstest du dieses wählen. Das ist insbesondere immer dann von Interesse, wenn jemand behauptet, ja, ich muss meine schwangere Frau ins Krankenhaus bringen oder ich habe mir den Daumen abgeschnitten, ich muss sofort ins Krankenhaus. Mag ja alles so sein, aber warum fährst du dann mit dem eigenen Auto? Wieso rufst du dann nicht den Rettungsdienst? Warum rufst du nicht den Notarzt? Ja, diese Frage musst du dir dann gefallen lassen.
Aber deine hochschwangere Frau ins Krankenhaus fahren, wenn sie mit dabei ist?
Ja, ich sag nur, diese Frage musst du dir gefallen lassen. Und da kommt es auf den Einzelfall drauf an. Wenn du natürlich irgendwo am Dorf wohnst, dann würde ich durchaus sagen, ist es schneller, die hochschwangere Frau ins Krankenhaus zu fahren. Weil bis der Rettungsdienst vom Krankenhaus rausfährt und dich dann wieder reinfährt, dauert es länger, als wenn du dich selbst an Steuer setzt. Aber in einer Großstadt wie München, Hamburg oder Berlin wirst du damit safe nicht gehört. Umgekehrt, auch das wurde schon entschieden, ein zu 100% beeinträchtigter Schwerstbehinderter durfte auch nicht direkt am Marktplatz vor der Arztpraxis parken, weil man gesagt hat, auch dem wäre zuzumuten gewesen, mit einem Krankentransport oder mit einem Taxi dorthin zu fahren. Also nur, damit man hier nochmal sieht, es muss schon wirklich ein rechtfertigender Notstand vorliegen. Und ein anderer sehr praxisnaher Fall, der immer wieder entschieden wird, und ich glaube, der wird unsere Hörerinnen und Hörer, zumindest alle, die Auto fahren, sehr interessieren. Wenn du eine Kollision vermeiden möchtest und du stehst an einer roten Ampel, da hat man zum Beispiel entschieden, dass es durchaus gerechtfertigt sein kann, dass du den zum Beispiel im Rückspiegel herannähernden LKW siehst, der womöglich nicht mehr bremsen kann, dann quasi über die rote Ampel fahren kannst, damit du diese Kollision vermeidest. Denn da hast du gar keine andere Möglichkeit, es gibt gar kein anderes milderes Mittel, als diese rote Ampel zu überfahren und es ist auch geeignet, dieser Gefahr zu begegnen.
Also, rechtfertigender Notstand heißt das Ganze hier für die Jurastudenten und Studentinnen unter euch. Hat der Richter denn in diesem Fall geglaubt, dass der gegeben war?
Bevor ich dir diese Frage beantworte, möchte ich noch ganz kurz in den Raum werfen. Ich weiß nicht, ob der besagte Richter den folgenden Fall kannte oder ob der Richter aus purem Eigennutz in diesem Fall gehandelt hat. Das möge jetzt bitte jeder für sich entscheiden. Jedenfalls gibt es tatsächlich einen Fall, den das Oberlandesgericht Zweibrücken entschieden hat, der sehr ähnlich gelagert ist. Denn da war der Betroffene außerorts um 50 km/h zu schnell gefahren, also wirklich ordentlich und würde auch zu entsprechend hohem Bußgeld und Fahrverbot führen. Aber er berief sich auf einen Fall, er hat es ein bisschen schöner ausgedrückt als Niklas, von höherer Gewalt, weil er infolge einer Durchfallerkrankung und mit Blick auf die Anwesenheit seiner Beifahrerin gezwungen gewesen sei, schnellstmöglich einen Parkplatz anzusteuern, um seinem plötzlich auftretenden Stuhldrang nachgeben zu können. Ja, sehr galant ausgedrückt. Mit anderen Worten, er wollte sich ja nicht vor seiner Begleitung in die Hose machen. Und das Amtsgericht hatte ihn noch verurteilt, damals noch zu D-Mark-Zeiten übrigens 200 Mark und einem Monat Fahrverbot. Und auf die Beschwerde des Betroffenen hob das Oberlandesgericht Zweibrücken das Urteil auf und gab dem Einspruch des Fahrers statt. Und zwar mit folgender Begründung. Die vorgenommene Güterabwägung zwischen dem persönlichen Interessen des Fahrers an der Wahrung seines Schamgefühls und damit seiner Würde und dem Interesse der Allgemeinheit an der Sicherheit des Straßenverkehrs überzeugte die Richter, dass er gehalten war, hier schneller zu fahren, um nicht seinem Druck im Magen-Darm-Bereich während der Fahrt nachgeben zu müssen. Und deswegen sei in diesem Fall ein Abweichen von der Regelahndung, dem Bußgeldkatalog, nicht nur möglich, sondern geradezu geboten. Und somit kam der tollkühne Fahrer nochmal mit einem blauen Auge davon. Und du ahnst es bereits, auch in unserem Fall hat das Gericht dann dem Einspruch stattgegeben. Aber ob es jetzt letztlich aufgrund der Kenntnis dieser Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken oder des unerträglichen Geruchs im Gerichtssaal war, das lasse ich jetzt mal dahingestellt.
Also keine 178,50 Euro, kein Monat Fahrverbot. In diesem Fall hat der Richter sich tatsächlich für einen rechtfertigenden Notstand entschieden. Also jetzt mal ganz ehrlich, Alex, das ist doch schon so ein bisschen eine krude Geschichte, oder? Also ich meine, selbst wenn das so war, wie Niklas sagt, warum in aller Welt hebt man so ein Glas auf über Wochen? Ich meine, bis so ein Bußgeldbescheid kommt. Ihr wisst, das kann manchmal sehr lang dauern. Das ist schon merkwürdig.
Ja, und genau deswegen glaubt auch mittlerweile selbst der Richter nicht mehr so ganz daran, dass es sich bei den Exkrementen um die des Fahrers handelte, sprich Niklas, sondern mittlerweile ist er der festen Überzeugung, dass Niklas hier ganz gewieft war und einfach nichts anderes als im wahrsten Sinne stinknormale Hundekacke da eingesammelt hat, um die dann dem Richter als die eigene zu verkaufen.
Geht man dem denn nicht weiter nach? Also ich meine, klar, dass jetzt nicht im Gerichtssaal untersucht wird, aber wird das dann vielleicht nicht in ein Labor geschickt oder sagt man da, Mensch, also wegen diesem geringen Vergehen, da machen wir jetzt nicht so einen Aufwand?
Also wenn es jetzt um einen Mord gegangen wäre, dann hätte man sicherlich einen anderen Aufwand betrieben. Aber sei versichert, Chucky, keiner in diesem Gerichtssaal wollte auch nur eine Sekunde länger diesen Gestank dulden. Und daher nehme ich sehr stark an, dass mein Kollege, also der besagte Richter, der übrigens mittlerweile nicht mehr Richter ist, sondern in unserer Partnerkanzlei als Anwalt arbeitet, nicht nur aufgrund der Kenntnis des Urteils des Oberlandesgerichts Zweibrücken hier geurteilt hat. Übrigens gibt es da einen sehr interessanten Fall aus den USA. Genau diese Frage betreffend. Dort waren die Beamten nach einem Einbruch an einem eher unerwarteten Ort in Sachen Spuren fündig geworden, nämlich in der Toilette. Zunächst hieß es noch in den Medien, man habe Material sichergestellt, das möglicherweise DNA des mutmaßlichen Täters enthält. Später wurde die Polizei dann konkreter. Der Einbrecher habe nach der Tat wohl dort noch sein Geschäft verrichtet und nicht gespült. Und auch wenn in Exkrementen grundsätzlich keine menschliche DNA zu finden ist, findet man aber doch fast immer zwangsläufig einige Hautzellen, die mit ausgeschieden werden. Und in dem kalifornischen Fall war es dann zu einem Treffer in der DNA-Datenbank gekommen und so konnte man ihn dann überführen.
Und da können wir mal wieder sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Würde zu keiner Folge wahrscheinlich gerade besser passen als zu dieser. Also nochmal kurz zu unserem Fall zurück, Alex. Niklas wurde also freigesprochen, hat keine Strafe bekommen.
Genau, also es gibt keinen Freispruch im Ordnungswidrigkeitenverfahren, sondern dem Einspruch wird dann stattgegeben. Ja.
Welche Strafe würde es denn jetzt geben für die Fälschung von Beweismitteln, wenn man das gecheckt hätte?
Ja, grundsätzlich darfst du ja als Angeklagter lügen und dich der eigenen Strafverfolgung entziehen. Was du nicht machen darfst, ist zum Beispiel Urkunden fälschen oder Zeugen beeinflussen, also klassische Verdunkelungshandlungen begehen. Aber das Vorlegen eines gefälschten Beweismittels ist für dich selbst als Angeklagter, als Beschuldigter grundsätzlich straflos. Wie gesagt, mit gewissen Einschränkungen, wo du dann neue Straftaten begehen würdest. Aber solange du dich damit nur deiner eigenen Strafverfolgung entziehen willst, ist es nicht strafbar, weil du dich selbst nicht belasten musst. Und deswegen ist die Strafvereitelung, die man selbst in einem Fall begeht, in dem man selbst betroffen ist, auch nicht strafbar.
Was für ein abgefahrener Fall. Wir wollen bitte keine Nachahmer haben. Also irgendwann rufen die Richter und Richterinnen bei uns an, sagen, könnt ihr bitte mit diesem Podcast aufhören? Wir kriegen hier ständig irgendwelche Gläser vorgestellt.
Umgekehrt könnte man auch sagen, dass man jetzt die Richter und Staatsanwälte vorwarnt, dass sie halt auf solche Tricks nicht mehr reinfallen.
Ja, genau. Das stimmt auch wieder, ja, dass man es vielleicht doch ins Labor geben könnte und das mal checken könnte.
Ja, aber da hast du natürlich völlig recht. In einem Mordprozess würde man das natürlich tun, aber im Ordnungswidrigkeitenrecht, da haben wir ja schon in unserem Fall im Rausch der Geschwindigkeit mit unserem Freddy drüber gesprochen, ist es so, dass das Ordnungswidrigkeitenverfahren ein Massengeschäft ist. Da hast du grundsätzlich mal nicht die Zeit, tiefgreifende, umfassende Beweisermittlungen zu betreiben. Das machst du da wirklich nur im Ausnahmefall, weil es auch um nicht so viel geht, wenn wir mal ehrlich sind.
Also bei Niklas ging es zumindest um den Führerschein, den konnte er behalten, obwohl er gerast ist und geblitzt wurde. Und genau zu diesem Thema kommen wahnsinnig viele Nachrichten von euch rein, immer über den Bayern 3 Instagram-Account zu Blitzern, zu Geschwindigkeitskontrollen. Hey, ich hätte da mal eine Frage für einen Freund und deswegen habe ich mir da mal ein paar rausgepickt, weil es gerade zu dieser Folge hier sehr gut passt. Wir haben auch lange drüber gesprochen, ob wir das hier überhaupt thematisieren wollen. Wir wollen hier natürlich keine Tipps, keine Anleitungen geben, wie schlimme Raserstrafen vermeiden können. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch uns Normalos, die vielleicht mal 10 oder 15 km/h zu schnell fahren. Und deswegen haben wir uns entschlossen, hier ein paar Fragen zu beantworten. Und ihr seid alle erwachsen, ihr wisst ganz genau, in kleinen Nebenstraßen, da kann auch mal ein Ball auf die Straße rollen, mal ein Kind auf die Straße laufen. Also Rasen kann extrem gefährlich sein, vor allem für die Kinder. Also passt uns da auf. Und die erste Frage kommt von Martin, der gern wissen will, welche Konsequenzen es für ihn hat, wenn er seinem besten Freund das Auto leiht und der damit zu schnell fährt.
Das hat grundsätzlich mal keine Konsequenzen, denn in Deutschland gilt die sogenannte Fahrerhaftung. Also nur der Fahrer haftet, wenn er die Geschwindigkeit überschreitet, nicht der Halter. Und, was vielleicht auch in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, natürlich ist aber für die Polizei der Halter eines Fahrzeugs immer der erste Ansprechpartner. Denn in vielen Fällen ist er auch der Halter der Fahrer. Und wenn dann die Polizei schon selbst merkt, dass die beiden nicht Personen identisch sind, dann wird man dem Halter einen sogenannten Anhörungsbogen zuschicken. Und da ist nochmal ganz wichtig zu wissen, man ist nicht verpflichtet, Angaben zur Sache zu machen, auch nicht zu anderen Fahrern. Das Einzige, was man machen muss, sind die Angaben zur eigenen Person, denn das ist gesetzlich so festgelegt. Also du musst bestätigen, wie dein Vorname, dein Nachname ist, dein Wohnort, dein Geburtsdatum. Ich glaube auch noch der Beruf. Aber was man vielleicht an der Stelle schon wissen muss, ist, dass man sich sogar strafbar machen kann, wenn man jemanden sein Fahrzeug überlässt, der keine Fahrerlaubnis hat. Denn hierüber musst du dich informieren. Das ist nämlich auch dann strafbar, wenn man das fahrlässigerweise unterlässt. Mhm. Also ganz, ganz wichtig. Wir hatten nämlich da mal einen Fall bei uns in der Kanzlei. Da hatte ein Betrüger, wie sich im Nachhinein herausstellte, sich für das Auto unseres Mandanten interessiert und eine Probefahrt mit dem vereinbart. Und mein Mandant hat gesagt, ja klar, hier können Sie eine Probefahrt machen. Und jetzt passierte eines. Nicht nur brachte der Betrüger das Auto nicht mehr zurück, nein, im Nachhinein stellte sich bei der Anzeige meines Mandanten bei der Polizei heraus, dass der Betrüger noch nicht mal einen Führerschein hatte. Und dann ist man gegen meinen Mandanten vorgegangen.
Ach krass. Ah, da muss ich mich auch nochmal vergewissern. Und dann haben wir eine Frage von der Nina bekommen, die im weitesten Sinne auch damit zu tun hat. Sie schreibt nämlich, kann man denn einsehen oder abrufen, ob die Polizei Daten über mich gespeichert hat? Also beziehungsweise was gespeichert wird? Jede Verkehrskontrolle, Zeugenbefragung und vor allem, wie lang werden diese Daten gespeichert?
Ja, sehr gute Frage. Da gibt es die verschiedensten Daten, die gespeichert werden. Und deswegen ist es auch ganz wichtig zu wissen, was da gespeichert wird und wie lange etwas gespeichert wird und welche Konsequenzen das hat. Zum einen gibt es Vorgangsdaten bei der Polizei, aber auch Daten zu Ermittlungszwecken. Und die Speicherungen richten sich nach der jeweiligen Datenbank. Also allgemein werden Personendaten sowie zur Person gehörenden Datensätze wie zum Beispiel Adressen, Fahrzeuge, Telefonnummern sowie zum Vorgang selbst gespeichert. Und die Dauer ist dann vom Einzelfall abhängig. Maßgeblich ist letztlich, ob die Polizei die Daten für künftige Ermittlungen benötigen wird. Generell gilt daher, selbst wenn man sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, also selbst wenn zum Beispiel ein Strafverfahren eingestellt wird, dann führt das noch nicht zwangsläufig dazu, dass auch deine Daten gelöscht werden. Und genau deshalb hat man auch einen Auskunftsanspruch gegenüber der Polizei und die Polizei muss einem diese Auskünfte auch kostenfrei erteilen und ist dazu verpflichtet, einem mitzuteilen, welche Daten bei der Polizei gespeichert sind, zu welchem Zweck und aufgrund welcher Rechtsgrundlage und auch die Herkunft der Daten. Und was man dann auch noch erfragen kann, ist, welche Löschungsfrist hier vorgesehen ist. Und ich rate tatsächlich jedem, der mal mit der Polizei zu tun hatte, und damit meine ich jetzt nicht eine einfache Verkehrskontrolle, sondern wenn es zum Beispiel mal ein Ermittlungsverfahren gab, das vielleicht eingestellt wurde oder vielleicht auch gegen Auflage eingestellt wurde, sich da mal diese Datensätze kommen zu lassen. Denn nicht selten werde ich vom Mandanten darauf angesprochen, dass sie immer wieder in Polizeikontrollen geraten und dann so Bemerkungen der Polizisten fallen wie, ja, sie hatten ja schon öfters mit der Polizei zu tun.
Die Marion fragt, ab wann ein Blitzerfoto nicht verwertbar ist.
Auch das eine sehr häufig gestellte Frage, wo es sehr viele Mythen und Mysterien gibt. Und deswegen versuche ich mal damit aufzuräumen, auch wenn ich sage es an der Stelle, natürlich kein Verkehrsstrafrechtler bin, auch wenn ich im Verkehrsstrafrecht promoviert habe, aber das ist lange her. Also, der Klassiker sind natürlich Messfehler und wenn keine zweifelsfreie Erkennbarkeit des Fahrers gegeben ist. Also zum Beispiel aufgrund einer Reflexion, Unschärfe oder einem verdeckten Gesicht. Und für alle, kleiner Tipp am Rande, die mit dem Blitzer Trafistar S350, das klingt eigentlich irgendwie wie so ein Sportwagen oder so, ne? Jedenfalls jeder, der mit einem Trafistar S350 geblitzt wurde, das muss nämlich angegeben werden, mit welchem Gerät man geblitzt wurde. Denen kann ich schon mal sagen, dass hier schon einige Gerichte entschieden haben, dass dieses Gerät bei der Berechnung der Geschwindigkeit nicht alle notwendigen Messdaten speichert und deswegen eine genaue Überprüfung des Vorwurfs gar nicht möglich sei. Und deshalb wurde all denen, die hiergegen Einspruch eingelegt haben, dann auch Recht gegeben.
Die nächste Frage kommt vom Sebi, der gerne wissen würde, ob die Polizei denn überall blitzen darf oder gibt es vielleicht Orte, an denen es verboten ist?
Na, es gibt keine Orte, an denen es verboten wäre, aber es gibt einen Mindestabstand zwischen dem Blitzer und dem Verkehrszeichen, das die jeweilige Geschwindigkeit anordnet. Denn du musst ja Zeit als Fahrer haben, dich auf diese neue Verkehrslage einzustellen. Diese Distanz schwankt von Bundesland zu Bundesland. Üblich sind Entfernungen zwischen 75 und 200 Metern. Also binnen dieser Distanz darf dann nicht geblitzt werden, weil du sonst ja überhaupt nicht die Möglichkeit hättest, auf dieses Verkehrsschild zu reagieren. Es gibt aber auch da Einschränkungen, nämlich dann, wenn es zum Beispiel um den einzuhaltenden Abstand an Gefahrenstellen geht oder Tempo 30 Strecken. Da brauchst du natürlich nicht eine solch weite Distanz, um dich auf diese neue Situation einzustellen. Aber im Endeffekt ist das wie so oft im Strafrecht und auch im Ordnungswidrigkeitenrecht immer einzelfallabhängig.
Okay, also es darf prinzipiell überall geblitzt werden, aber die Mindestabstände müssen eingehalten werden. Mareike hat geschrieben, sie hat letztens mit ihrem Freund im Auto diskutiert. Sie haben darüber gesprochen, was passiert, wenn man mit dem Handy am Ohr geblitzt wird. Muss man denn da jetzt doppelt zahlen?
Ja, der Klassiker, will ich fast sagen. Und eine sehr berechtigte Frage, die man immer wieder gestellt bekommt. Beim Handy am Ohr und der Geschwindigkeitsüberschreitung, dann orientiert sich das Bußgeld an dem höheren der beiden folgen. Ja, also solltest du sehr schnell unterwegs gewesen sein, dann ist die Strafe deutlich drakonischer als die des Handys am Ohr.
Heißt also, die geringere Tat sozusagen, das Handy am Ohr, wird dann fallen gelassen?
Ganz richtig, aber man muss natürlich auch auf die Nebenfolgen achten. Also für das Handy am Ohr gibt es einen Punkt. Wenn es diesen Punkt für die Überschreitung der Geschwindigkeit nicht gegeben hätte, kriegst du den natürlich schon. Das Bußgeld orientiert sich in diesem Fall dann an dem Hören der beiden. Und häufig sind auch nur die Nebenfolgen des schwereren Verstoßes zu tragen.
So, und jetzt kommen wir zu einer Frage, die ihr euch mit Sicherheit auch schon mal gestellt habt. Wie ist es denn bei eineiigen Zwillingen, wenn die im Auto zusammen sind, geblitzt werden und danach sagen, ja Mensch, wir können uns gar nicht mehr erinnern, wer damals hier am Steuer saß. Ihr erinnert euch vielleicht direkt an die Folge Der Rasenmähermann, Folge 11 dieser Staffel. Was passiert in so einem Fall? Sind fein raus?
Also mit den eineigen Zwillingen hast du es ja, ne? Weil die stellst du immer mal wieder die Frage, hast du mir da vielleicht irgendwas verheimlicht, Jackie?
Mein Freund ist ja tatsächlich Zwilling, aber zweieiig. Also ja, die kommen mit der Nummer nicht durch.
Ja, da wäre es natürlich ähnlich wie in unserem Rasenmäherfall. Da wirst du anhand des Blitzerfotos niemals unterscheiden können, welcher der beiden Zwillinge gefahren ist. Und dann gilt natürlich in dubio pro reo.
Mensch, jetzt haben wir wieder ganz schön was gelernt heute in dieser Folge. Die wichtigste Frage hast du mir aber noch nicht beantwortet. Welche großartige Ausrede hattest du schon, als du zu schnell gefahren bist?
Was mir vor kurzem passiert ist, und ich glaube, da spreche ich auch für viele andere, dass ein Schild aufgestellt wurde, ein Halteverbotsschild, nachdem ich da schon geparkt hatte.
Und was passierte?
Da hatte ich Gott sei Dank ein Bild gemacht, denn das Schild, alle Schilder zu dem Zeitpunkt waren noch umgedreht. Ja, und das bedeutet, jetzt sollen sie noch nicht in Kraft sein, sondern erst zu einem anderen Zeitpunkt. Und der Zeitpunkt stand aber auch noch nicht auf den Schildern drauf. Und davon habe ich in weislicher Voraussicht ausnahmsweise mal ein Foto gemacht. Und damit konnte ich es beweisen.
Ach krass, also man hat nicht die Pflicht, sein Auto, weiß ich nicht, alle zwei Wochen mal zu checken oder sowas.
Ja, also alle zwei Wochen würde ich jetzt schon mal sagen, das ist dann schon ungewöhnlich, wenn man da nicht mal guckt, was sein Auto macht. Es sei denn, man ist im Urlaub, da kann man das verstehen. Aber in der Regel muss sowas eine Woche vorher angekündigt werden.
Hm. Also der Urlaub wäre in dem Fall eine Begründung dafür, diese Strafe nicht zahlen zu müssen.
Also zumindest würde ich da mal Einspruch einlegen, wie das dann das Gericht im Einzelfall sieht. Du weißt ja, der alte Standardsatz des Juristen, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.
Also fahrt weiterhin ganz, ganz vorsichtig, fahrt einfach nicht zu schnell, dann habt ihr überhaupt gar keinen Stress damit. Und vielen, vielen Dank für eure ganzen spannenden Fragen. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt totaler Verkehrsrechtsexperte. Ja, gerne weiter her mit euren Nachrichten über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und falls ihr neu zu unserer Bayern 3 True Crime Family dazugekommen seid, schön, dass ihr da seid. Alle unsere bisherigen Staffeln findet ihr in der ARD Audiothek App und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann hilft uns das total, wenn ihr uns auch eine gute Bewertung da lasst. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und jetzt würde ich sagen, machen wir Abrechnung, Alex. Was meinst du, wie oft hast du die folgenden Worte gesagt? Wohl gleich, letzten Endes, dennoch.
Also bei dennoch würde ich sagen, da bin ich wahrscheinlich gut dabei. Letzten Endes vielleicht ein klein bisschen, aber wohl gleich kein einziges Mal.
Ich frage mal, ich gucke mal in die Regie. Mitgezählt. Es kommt nur ein Nee, aber ihr seid so aufmerksam, ihr füllt ja sogar schon die Sparbüchsen. Ihr werdet es bestimmt gemacht haben und datet mich auf jeden Fall mal ab.
Da haben wir dann aber auf jeden Fall einen schönen Feldversuch zu Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung.
Ja. Und ich freue mich sehr über die heutige Verabschiedung, die uns die Dani durchgeschickt hat. Sie könnte nicht besser zu dieser Folge passen. Ich wusste schon, warum ich mir die noch aufhebe und erst ein bisschen später verwende. Bist du bereit?
Ich ahne. Ich drücke mich jetzt ganz eloquent aus. Ungemächliches. Schieß los.
Wir riechen uns.
Das hat Niklas zum Richter auch gesagt, bevor er des Gerichtssaals verwiesen wurde.
Ja. Wir sehen uns, wir riechen uns. Danke, Dani. Und du hast es sogar geschafft, Dr. Alexander Stevens zum Lachen zu bringen.
Kompliment.
Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht.
Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.